Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 436.
Deutschlandrundfahrt.
Baden ohne Grenzen. Kurorte entlang der deutsch-tschechischen Grenze. Eine Deutschlandrundfahrt von Jana Schafertikova.
Florian Merz. Er stammt aus Düsseldorf. Seit 1991 ist er Chefdirigent der Bad Elster Kursächsischen Philharmonie.
Bad Elster hat keine 4.000 oder 3.700 Einwohner, aber die Stadtgröße ist eigentlich uninteressant. Es ist eigentlich die Frage, was eine Stadt bietet. Und es ist oft so, dass kleine Orte mehr bieten in verschiedenen Themen als eben große Städte. Große Städte sind auch am Schluss relativ gleich in vielen Dingen. Und Bad Elster ist einfach durch ein einzigartiger Ort, eine einzigartige Stadt, eben mit seinen knapp 4.000 Einwohnern, weil einfach hier das Thema Kultur wirklich die erste Geige spielt. Neben dem Thema Gesundheit, das Ganze gibt ein Lebensgefühl für die ganze Region, die es einfach hier lebenswert macht. Wir sind also als König-Albert-Theater hier eine regional bedeutsame Einrichtung des Kulturraumes Vogtland-Zwickau und somit quasi für 600.000 Menschen eben ein bedeutsames kulturelles Zentrum, verbinden das auch ganz stark mit dem Thema Kinder- und Jugendarbeit. Die dürfen unser Theater besuchen, dürfen aktiv auch mitmachen. Ich denke, das ist eine spannende Sache, gerade im Herzen Europas, an der direkten Grenze zu Tschechien. Bad Elster ist von der tschechischen Grenze 50 Meter entfernt, das Theater Luftlinie 500 Meter. Das ist schon faszinierend, dass hier eben da so viel zusammenwachsen kann.
Bad Krambach ist von Bad Elster nur eine Viertelstunde entfernt. Eine ältere Frau aus Brandenburg sitzt zusammen mit ihrem Mann, beide mit einem Glas Wasser in der Hand.
Wir sind heute gerade gekommen und sind jetzt das erste Mal hier beim Trinken. Das erste Glas. Boah, schmeckt gut. Schmeckt.
Ich lebe gerne hier. Ich lebe gerne in Bad Brambach, weil es hier ruhig ist, weil hier Natur ist, weil ich meine Arbeit hier habe. Ich habe hier mein Haus und ich habe hier meine Familie. Ich brauche keine Stadt. Ich brauche diese Ruhe, ich brauche den Wald, ich brauche das Grün. Und das habe ich hier,
sagt Bernhard Langnau. Seit 20 Jahren ist er Inhaber einer Pension mit Restaurant.
Ich trinke das gar nicht. Ich habe das als Kind sehr oft getrunken. Und jetzt muss ich sagen, eigentlich nicht mehr. Diese Vertinquelle ist auch für Kuren gedacht und nicht gegen den Durst. Gegen den Durst gibt es die Eisenquelle. Das ist die Quelle für die Brambacher. Und die kann sich jeder Einwohner holen. Bad Brambach hat 6 verschiedene Quellen. Davon sind 2 Quellen, 3 Quellen sind zum Baden und 3 Quellen sind zum Trinken. Die Vertinquelle ist zum Trinken. Die Vertinquelle ist die stärkste Radon-Mineralquelle, die man zum Trinken nimmt, der Welt. Die Vertinquelle schmeckt sehr gut, die Eisenquelle schmeckt auch sehr gut und die Schillerquelle ist gesund. Ich wohne mein ganzes Leben an der Grenze und da lernt man ganz normal ein bisschen Tschechisch. In der Schule haben wir kein Tschechisch gelernt. Aber ich habe dann schon in meinem ersten Beruf, ich war Fahrdienstleiter bei der Bahn und da musste ich schon Tschechisch lernen, weil unsere Kollegen waren alle Tschechen. Und das war gut so. Und dann habe ich nach der Wende habe ich noch einen Lehrgang auf der Volkshochschule besucht und ich habe auch viele tschechische Freunde. Und da spricht man mal Tschechisch und mal Deutsch und durchs Fahrradfahren kenne ich da viele Leute.
Die Zeit in Bad Elster läuft so ruhig wie die weiße Elster, die durch die Stadt fließt.
Jetzt soll man ein bisschen wieder sich selbst finden und den Geist auch ein bisschen entspannen. Und der entspannt sich aber nicht, wenn er tot ist, sondern der entspannt sich in meinen Augen, wenn er angeregt wird. Und das passiert hier.
Stefan Seitz arbeitet im König-Albert-Theater, das direkt gegenüber der Moritzquelle liegt. Er zog aus der Nachbarstadt Zeitz nach Bad Elster um.
Das ist aber lustig, weil Zeitz 1669, der Herzog Moritz von Sachsen-Zeitz, damals noch aus dem Bistum Merseburg, der in Zeitz gelebt hat, der hat die erste Quelle von Bad Elster untersuchen lassen, weil das zur damaligen Zeit gehörte zum Bistum Zeitz Bad Elster dazu, vom Landstrich, hat die untersuchen lassen und darauf fußt der ganze Erfolg Bad Elsters, weil die dort erkannt haben, dass das eine medizinisch wertvolle Quelle ist. Von daher gibt es einen schönen Bezug eigentlich jetzt zu meiner jetzigen Heimatstadt.
Das König-Albert-Theater, in dem wir gerade sitzen, ist das letzte deutsche Hoftheater, eröffnet 1914.
Hier trifft sich eben Politik, Kultur, Gesellschaft. Und es ist ein bisschen auch so ein Ersatz wie Fußball zum Beispiel. Das heißt immer so, bist du auch nächste Woche wieder im Theater? Ja, da sehen wir uns dann da. Das ist also wirklich ein Treffpunkt geworden, wo sich die Region halt hier eben auch trifft, gemeinsam mit Prominenz aus ganz Sachsen und Böhmen. Aber es ist ein schöner Treffpunkt geworden. Das ist das Schöne an dem Theater, dass es hier irgendwie, dass das eine besondere Ausstrahlungskraft hat, weil eben sich hier verschiedene Zielgruppen immer treffen. Also heute zum Beispiel haben sie die unsere Abonnenten drin und alle sind begeistert und das ist das Schöne.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Jana Schafatikova. Es sprachen die Autorin, Nina West, Uta Maria Torp und Marian Funk. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2016. Manuskript und Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter deutschlandradiokultur.de.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Herr K.
Herr Dr. K.
Eine Affäre mit dem Sozialamt.
Ja, der K.
Von Inge Braun.
Herzlich Herr Dr. K. Im
Servicecenter der Berliner Verwaltung.
Ja, Herr K.
Zurzeit sind alle unsere Mitarbeiter im Gespräch. Sie werden schnellstmöglich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Bitte haben Sie einen kleinen Moment Geduld.
Ja, Herr S. K. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, in der Arbeitsgruppe für Grundsicherung im Amt für Soziales bestehen seit mehreren Monaten akute Personalengpässe. Durch den langfristigen Ausfall von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist eine ordnungsgemäße Sachbearbeitung immer weniger sichergestellt. Mit freundlichen Grüßen, gezeichnet L., der Amtsleiter.
Ich mache den Schwierigkeiten einfach durch meine Existenz. Aber ich denke, ich bin nicht der Einzige, der sagt, ich will doch wissen, wo ich dran bin und was mir zusteht und was nicht. Im Frühjahr 2008 bin ich 65 geworden. Da ging es los mit der Altersrente. Meine Rente sind ja keine 400 Euro. Und so lebe ich in der Hoffnung auf Aufträge als Übersetzer, die mir erlauben, etwas dazu zu verdienen. Und als es aber hinten und vorne nicht reicht, bin ich zum Sozialamt gegangen und
Sozialhilfe erhält grundsätzlich nur, wer sich aus eigenen Mitteln nicht selbst helfen kann. Das bedeutet, dass Einkommen und Vermögen für einen Anspruch auf Sozialhilfe zunächst vollständig verbraucht werden müssen.
Frank Wellmitz, Gruppenleiter im Grundsicherungsamt.
Dass jetzt nur Barabhebungen stattfinden, ist ja eher die Ausnahme, sodass man das halt schon beurteilen kann anhand der Kontoauszüge. Und da sieht man ja auch, in welcher Höhe die Miete gezahlt wird. Krankenversicherung, das wird ja üblicherweise über Konten, über Girokonten ja dann noch abgewickelt.
Unterhaltsleistungen Angehöriger, egal ob eine Verpflichtung zur Zahlung besteht oder ob diese freiwillig erfolgen, sind auch als Einkommen im Sinne von § 82 Sozialgesetzbuch 12 anzuerkennen.
Allgemeine Informationen und aktuelle Hinweise über die Dienstleistungsangebote der Berliner Verwaltung erhalten Sie auch im Internet unter der Adresse service.berlin.de.
Sehr geehrter Herr Dr. K., ich bitte noch um kurze Mitteilung bezüglich der am 25.03. getätigten Einzahlung auf Ihr Konto. Sind Ihnen Einnahmen zugeflossen oder stammt das Geld von Ihrem Sparkonto? Mit freundlichen Grüßen, Frau W., Bearbeiterin.
Liebe Frau Sozialamt, meine Bareinzahlung vom 25.03. auf mein eigenes Konto war ein Geschenk. Bar auf die Hand von privat. Und zwar von meiner Mutter, auch dafür, dass ich in der Zeit, als ihre Kochhilfe erkrankt und mein Bruder auf Reisen war, mich um den Haushalt gekümmert habe.
Sehr geehrter Herr Dr. K., ich habe die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des 12. Sozialgesetzbuches wie folgt neu zusammengesetzt. Sie erhalten Grundsicherung nach § 41 folgende Sozialgesetzbuch 12 vom 1.10. des Vorjahres bis 30.09. des laufenden Abrechnungsjahres in folgender Höhe. Für den Monat März 44,44 €. In diesem Monat war die Zuwendung Ihrer Mutter in Höhe von 350 € anzurechnen, sowie die Hausratversicherung in Abzug zu bringen. Daraus ergibt sich eine Überzahlung in Höhe von 244 € und 1 €. Für den Monat April und Mai erhalten Sie 381 € und 93 €. Im Juni werde ich die Übersetzungshonorare in Höhe von 559 € und 69 € anrechnen, die Ihnen zufließen werden. Im Juni ergibt sich somit kein Anspruch auf Grundsicherung, sondern ein übersteigendes Einkommen von 4,65 €, das im Folgemonat einzusetzen ist. Ab August erhalten Sie wieder die volle Leistung, sofern zwischenzeitlich keine weiteren Einkünfte erzielt werden, die hier natürlich anzugeben sind. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag W.
Sehr geehrte Frau S., Nach dem Schreiben Ihres Amtsleiters betreffend Notmaßnahmen wegen akuter Personalengpässe verstehe ich, warum Sie auf mein letztes Schreiben nicht mehr reagiert haben. Ich darf Ihnen hier melden, dass ich für einen Übersetzungsauftrag eine Rechnung in Höhe von 2250 Euro stellen konnte.
Sehr geehrter Herr Dr. K., ich weise Sie darauf hin, dass es sich bei dem Zahlungseingang um Einkommen handelt, welches bei der Bedarfsermittlung berücksichtigt werden muss. Das heißt, dass Sie für die nächsten 5 bis 6 Monate keine Leistung mehr von mir erhalten. Mit freundlichen Grüßen, im Auftrag, Bearbeiterin Frau S. Sehr geehrter Herr Dr. K., zunächst möchte ich Ihnen mein Beileid zum Tod Ihrer Mutter aussprechen. Bitte teilen Sie mir mit, ob der Nachlass Ihrer Mutter hier ein gegebenenfalls zu erwartendes Erbe bereits abschließend geklärt ist. Bitte übersenden Sie mir eine Kopie des Erbscheines. Mit freundlichen Grüßen, im Auftrag N, Bearbeiterin Frau H.
Zum verlangten Erbschein muss ich Ihnen mitteilen, dass mein Bruder keinen Grund sieht, einen solchen zu verlangen. Er hatte Einblick in sämtliche Unterlagen meiner verstorbenen Frau Mutter. Die auf ihrem einzigen Konto übrigen 2700 Euro hat sie für ihr Begräbnis und die Neusetzung des Grabsteins reserviert.
Sehr geehrter Herr K., ich beabsichtige, meinen letzten Leistungsbescheid vom 28.10. des Vorjahres mit Wirkung vom 1.2. aufzuheben und die bis 31.7. gewährte Leistung von 2317,41 € gemäß § 50 Sozialgesetzbuch 10 zurückzufordern. Die Aufhebung der Leistung soll gemäß § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Sozialgesetzbuch mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse erfolgen, weil nach Antragstellung oder Erlass des Verwaltungsaktes Einkommen oder Vermögen erzielt worden ist. Mit freundlichen Grüßen, im Auftrag N, Bearbeiterin Frau H.
Man muss sich ja immer bewusst machen, dass es ja eine steuerfinanzierte Transferleistung ist, für die man ja keine Voraussetzung erfüllen muss, außer hilfebedürftig zu sein und sich gewöhnlich hier aufzuhalten. Also ist ja so, dass es natürlich auch Grenzen haben muss, wissen ja auch alle.
Was glauben Sie denn? Warum bin ich überhaupt Ihr Klient beim Sozialamt? Weil ich mit meiner Mini-Altersrente nicht auskomme und meine Möglichkeiten ausreichend etwas hinzuzuverdienen sich als zu unzuverlässig und zu gering erwiesen hatten. Warum muss ich dann versuchen, über die mir prinzipiell gewährte Aufstockung durch Grundsicherungsleistung hinaus dennoch einiges dazu zu verdienen? Weil auch damit, wie sich gezeigt hat, praktisch leider bei weitem nicht auszukommen ist.
Das ist ja mal relativ halt, was für den einen jetzt wenig ist, ist für den anderen viel.
138,83 € stehen Sozialhilfeempfängern monatlich für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke zu. Das wären täglich 4,45 €. Für Kleidung und Schuhe 32,85 € monatlich, für Gaststätten und Beherbergung 7,74 €, Gesundheitspflege 16,80 €.
Zur Berechnung der Grundsicherung werden statistische Auswertungen über das Konsum- und Ausgabeverhalten der untersten Einkommensschichten herangezogen. Der Regelsatz ist eine Gesamtpauschale, die alle Kosten für den grundlegenden Lebensunterhalt abdeckt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt die Regelbedarfsstufe 1 für Haushaltsvorstände und Alleinstehende 399 Euro. Im August wären Sie nach gegenwärtigem Stand wieder hilfebedürftig, müssen aber noch 174,30 € Resthonorar einsetzen. Da hier die Klärung eventueller Vermögenszuwächse aus dem Erbe Ihrer Mutter noch aussteht, erfolgt hier ein gesonderter Bescheid. Mit freundlichen Grüßen, im Auftrag N, Bearbeiterin Frau H.
Dr. Falkholm, schönen guten Tag. Hallo? Hören Sie mich? Ich kann Sie leider nicht verstehen. Sie müssen nochmal neu anwählen.
Um Ihnen unnötige Wartezeit zu ersparen, empfehlen wir Ihnen, uns zu einem anderen Zeitpunkt anzurufen. Wenn Sie jedoch weiter warten möchten, dann bleiben Sie bitte in der Leitung.
Besonders dankbar wäre ich Ihnen, wenn Sie Ihren berechtigten Ärger über die Einschränkungen unserer Serviceleistungen nicht an die verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben, die sich nach Kräften darum bemühen, den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten. Gezeichnet L., der Amtsleiter.
Die Leute, die jetzt hierher kommen, haben mir eigentlich noch nie gesagt, dass sie sich jetzt denn irgendwie schämen oder nicht trauen würden.
Also ich musste mich regelrecht überwinden, zum Sozialamt zu gehen.
Widerspruchsbescheid. Auf Ihre Widersprüche vom 23.08. des Vorjahres gegen den Bescheid des Bezirksamtes vom 26.07. ergeht nach Anhörung des aus sozial erfahrenen Personen bestehenden Beirats, § 116 Absatz 2 Sozialgesetzbuch 12. Buch folgender Bescheid. Den Widersprüchen wird teilweise abgeholfen, im Übrigen werden sie als unbegründet zurückgewiesen. Das monatliche Bruttoeinkommen errechnet sich aus einem Zwölftel des Jahreseinkommens 2.940,45 € und beträgt demnach 245,04 €. Der hierauf zu gewährende Freibetrag beläuft sich auf monatlich 73,51 €. Dem Einkommen war der jeweilige Sozialhilfebedarf, den Sie ebenfalls aus der Anlage ersehen können, gegenüberzustellen. Für den Zeitraum vom 1.10. des vorvergangenen bis 30.09. des vorigen Jahres ergab sich daraus eine Überzahlung von 1.131,60 €. Die Umstellung auf die darlehensweise Gewährung der Grundsicherung für die Monate August und September des vorigen Jahres wird rückgängig gemacht.
Statt 2.317,41 € fordert das Sozialamt nunmehr 1.131,60 € von mir zurück. Wie ich die aufbringen soll? Und die Schulden? Natürlich hätte ich die letzten Monate finanziell nicht überleben können, wenn ich mir nicht von meinem ehemaligen Pflegesohn und meiner Schwägerin noch Geld geliehen hätte.
Sehr geehrter Herr Dr. K., begründet durch eine Vielzahl von erkrankten Mitarbeitern, kommt es in der Arbeitsgruppe seit 2011 immer wieder zu enormen Arbeitsrückständen, die nur sehr langsam abgebaut werden können, so dass auch Ihr Widerspruch dem Beirat für Sozialhilfeangelegenheiten erst jetzt vorgelegt werden konnte.
Ganze 11 Monate später.
Für den angemahnten Zeitraum von Oktober bis September ergibt sich ein Nachzahlungsbetrag von 1.465,33 €. Mit freundlichen Grüßen, im Auftrag R, Bearbeiterin Frau D. Die Vorgänge wurden nun eingehend durchgesehen und Folgendes entschieden. Telefonkosten wurden mit 50% der entstandenen Kosten als betriebliche Ausgabe anerkannt.
Wo wohnen Sie, in welchem Bezirk? Unterhalt fürs Kind, ja? Was meinen Sie mit Unterhalt? Wenn Sie eine kleine Rente erhalten, dann kann man Grundsicherung beantragen.
Bis zu einer möglichen gerichtlichen Klärung können 1 bis 2 Jahre vergehen.
Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2015.
SR2 Kulturradio. Die Reportage.
Eine Sendung von Karin Meyer.
Morgens um 7 steht Hans-Jörg Kleinbauer in seiner Backstube. Im Radio läuft Musik. So.
Also, ich mache jetzt hier gerade die Milchbrötchen. Ja? Die drücke ich, ja?
Milchbrötchen drücken. Das heißt, Bäcker Kleinbauer hat ein kleines Stäbchen in der Hand und macht aus einem runden Teigloß ein zweigeteiltes Brötchen. Echte Handarbeit.
Die andere Bäcker, die machen jetzt den Mohnkümmel weg, Käse weg. Jetzt haben wir im Ofen, haben wir noch Streuselkuchen und Butterkuchen.
Es duftet nach frisch gebackenem Brot. Die Stimmung ist gut. Gleich ist Feierabend für die 4 Bäcker. Seit nachts um 12:30 stehen sie gemeinsam in der Backstube, arbeiten Hand in Hand. Bevor sie nach Hause gehen können, wird noch der Vorteig für das Brot am nächsten Tag angesetzt.
Pulka! Machen wir dort Wurzelbrot, Fleisch für heute. Oh, jetzt machen Sie. So, der hat mir schon abgehoben. Das Mehl ist schon in dem Kessel drin. Da kommt jetzt noch Wasser drauf und Hefe. Und dann läuft der. Mehl und Salz, Hefe.
Die Kleinbauers sind eine Bäckerfamilie. Der Vater hat die Bäckerei gegründet. 4 seiner Söhne sind Bäckermeister geworden. Hans-Jörg Kleinbauer ist Innungsmeister im Saarland und überzeugt von seinem Beruf.
mit Backwaren zu arbeiten, das ist einfach ein schönes Produkt, ein angenehmes Produkt. Ich meine, man kann es auch probieren, kann es essen, das ist natürlich auch von Vorteil. Aber das Produkt an für sich, ob es etwas Süßes ist, ob es Herzhaftes ist, Brot, Kaffeestückchen, egal. Es macht einfach Spaß, mit dem Produkt zu arbeiten und man sieht, was man gemacht hat.
Die Bäckerei Kleinbauer in Saarbrücken-Scheid hat alles, was zu einem traditionellen Handwerksbetrieb gehört. Zum Beispiel einen Verkaufsraum vor der Backstube.
Guten Tag, was darf es denn sein?
Dort steht Marion Trinkhaus. Seit 5 Jahren packt sie Kleinbauers Brötchen, Croissants und Brot in Papiertüten und reicht sie über die Ladentheke.
Vielen Dank. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.
Das Telefon klingelt, vielleicht eine Bestellung.
2,70 Euro.
Die Welt ist in Ordnung in der Bäckerei Kleinbauer, sollte man meinen. 3 solcher Verkaufsstellen hat Hans-Jörg Kleinbauer. Er hat 30 Mitarbeiter und ist damit Chef einer durchschnittlich großen Bäckerei in Deutschland. Handwerkliche Bäckereien sind seit 1000 Jahren in Deutschland Tradition. Trotzdem sind Betriebe wie der von Hans-Jörg Kleinbauer.
Jedes Jahr schließen in Deutschland 400 Bäckereien. Die Zahl der Betriebe schrumpft seit den 50er Jahren. Im Saarland gab es im Jahr 1980 noch 800 Bäckereibetriebe. Übrig geblieben sind davon rund 280 Betriebe im Jahr 2016.
Gegen diesen Abwärtstrend stellt sich Horst Sander. Er hat eine gute Position bei der Telekom aufgegeben und sozusagen als Spätberufener Bäcker gelernt.
Mit 43 noch und habe mich da bis heute täglich weitergebildet.
Er wurde Bäckermeister und hat sich selbstständig gemacht. Nicht nur eine, gleich 2 Bäckereien hat er inzwischen aufgekauft. 40 Mitarbeiter beschäftigt er.
Wir hatten in der alten Backstube wenig Platz mit den entsprechenden Mitarbeitern, die immer mehr wurden. Und zufälligerweise fanden wir hier ein Objekt, das Leerstand und sind dann hierher umgezogen.
In der Backstube arbeitet Horst Sander allerdings nicht mehr. Horst Sander, der überzeugte Bäcker, ist wieder Manager geworden. Er organisiert die Bäckerei, kauft Rohstoffe ein, macht Dienstpläne. Seine Waren verkauft er an Bioläden im Saarland, in Luxemburg und in Lothringen. Er hat 3 Filialen und 2 Verkaufsautos, die täglich an anderen Standorten stehen. Sein Erfolgskonzept heißt Bioqualität.
Demeter ist die höchste Qualität, die ich im Backbereich kenne, auch in der Landwirtschaft und in anderen Bereichen, in der Lebensmittelbranche. Und das überzeugt mich von den Richtlinien her.
Michael Wippler.
Der Wettbewerbsdruck hat gerade in den letzten Jahren enorm zugenommen.
Er ist sozusagen oberster Bäckerfunktionär in der Organisation der Bäckereien in Deutschland. Der Dresdner ist Präsident des Zentralverbands des deutschen Bäckerhandwerks.
Früher hatten wir ja als Wettbewerber praktisch auch den Nachbarbäcker gehabt. Dann kam als Wettbewerber die Industrieproduktion dazu, sprich die Regalware im Supermarkt, wo die Brotfabriken zu deutlich günstigeren Preisen, als das das Handwerk kann, Brote angeboten hat.
Im vergangenen Jahr haben die Deutschen Brot, Brötchen und Kuchen für 13 Milliarden Euro gekauft. Der Umsatz wächst leicht, aber die Großbetriebe wachsen stärker. 4% der Betriebe machen 2/3 des Umsatzes.
Eine solche Großbäckerei ist die Bäckerei Barbarossa in Kaiserslautern.
Angefangen haben wir eigentlich als Lieferbäckerei, die mein Vater Ende der 70er Jahre gegründet hat und kam über diese Lieferungen zum Handel. Und der Handel hatte dann die ersten Filialen uns angeboten, also in Vorkassenzonen. Und aus dieser, sagen wir, Vorgehensweise wurden dann später auch eigene Standorte entwickelt, so Anfang der 80er Jahre.
Rudolf Landry ist geschäftsführender Gesellschafter der Barbarossa Bäckerei. Er führt das Unternehmen in 2. Generation mit Erfolg. 830 Mitarbeiter hat die Bäckerei Barbarossa heute, 220 davon in der Produktion. Die läuft 24 Stunden an 6 Tagen in der Woche. Je nach Saison werden pro Tag zwischen 110 und 150 verschiedene Produkte hergestellt.
Heute haben wir uns zum mittelständigen Unternehmen entwickelt, das im Bereich Südwesten, also von Region Saarbrücken bis Ludwigshafen, seit ein paar Jahren auch in Mainz tätig ist. Wir haben derzeit 80 Filialen.
Seit vielen Jahren setzt das Unternehmen auf Qualität und auf eigene Verkaufsstellen. In der Brötchenabteilung werden am späten Vormittag noch Brezeln geschlungen, teilweise von Bäckern, aber auch von einer Maschine. In einem Kühlraum wartet der Sauerteig auf den nächsten Abend. Was in der Bäckerei Kleinbauer in einen Kühlschrank passt, ruht hier in großen Kübeln, in einem eigenen Kühlraum. Zwei Konditoren bereiten die Schwarzwälder Kirschtorte für den nächsten Tag vor. Ein Vorteil für die Beschäftigten von Barbarossa, sie müssen nicht immer nachts arbeiten. Die Konditoren sowieso nicht, die arbeiten nur tagsüber.
Ich arbeite von 6 bis 2 Uhr oder von 14 bis 22 Uhr und jedes zweite Wochenende frei und eine Woche 6 Tage, die andere 5.
Und in der Industrie wird besser bezahlt als im Handwerk.
An unseren Standorten Personal suchen und bewerben, das ist ein Riesenaufwand geworden. Zumal wir ja nicht auch in der Region hier im Südwesten ja, nah an der Vollbeschäftigung liegen. Also es ist wirklich verdammt schwer, gutes Personal zu finden.
Das schaffen längst nicht alle Betriebe. Tim Lünnemann von der Gewerkschaft NGG weiß, dass das auch die Existenz von Betrieben kosten kann.
Das ist ein Risiko schon jetzt. Wir haben massiven Fachkräftemangel, nicht nur bei den Bäckern im Handwerk, sondern auch bei den Bäckereifachverkäuferinnen. Auch da wird der Nachwuchs immer schmaler. Die Kolleginnen und Kollegen sind nicht mehr bereit für das Geld, das angeboten wird, samstags morgens zu arbeiten. Das muss man ganz klar sagen.
Die Betriebe stehen unter wirtschaftlichem Druck. Das hat Auswirkungen für die Beschäftigten. Und es gibt viel zu tun für Tim Lünnemann von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten.
Die Kollegen bestätigen das aus dem Handwerk, dass der Druck wächst. In Zeiten der Ökonomisierung, in der Optimierungszeit, in der wir leben, versucht jedes Unternehmen, seine Zahlen zu verbessern. Das geht am ehesten über die Personalstrukturen, weil man dort am schnellsten Geld sparen kann.
Nur noch jedes dritte Brot wird heute in einer Bäckerei gekauft. Vor 10 Jahren war es noch jedes zweite. Was also tun? Für Rudolf Landry, Chef der Barbarossa-Bäckerei, heißt die Lösung:
Wir werden nach wie vor Standorte, die sich nicht mehr so gut entwickeln, schließen und dafür an andere Standorten neue Konzepte, die heute doch stärker in die Gastronomie gehen, hinzunehmen.
Die neue Bäckereifiliale von Barbarossa bietet mehr als Brot und belegte Brötchen. Hier wird Pizza gebacken, man kann Nudeln essen, die Bäckerei wird zur Gastronomie. In Saarbrücken am Lionering sieht die Barbarossa-Filiale schon so aus, wie Rudolf Landry es sich vorstellt.
Die Leute haben andere Arbeitszeiten, sie wurden schneller, es wurde unterwegs gegessen, kam das belegte Brötchen auf und mit dem belegten Brötchen der Kaffee to go. Und so ist dann plötzlich aus dem stetigen Sitzplatz geworden, aus dem kleinen Sitzbereich ein großer. Und heute müssen wir uns auch als Gastronomen verstehen. Ja.
Die Großen wie Barbarossa setzen auf Wachstum, bieten Frühstück und Mittagessen an. Die Deutschen sind nach wie vor gute Brotesser. Aber der Umsatz der Branche wird mehr und mehr in Supermärkten, Discountern und Großbäckereien gemacht. Wer diesen Trend stoppen könnte? Vielleicht der Verbraucher? Das Bäckereiensterben geht weiter. Knapp 12.200 Bäckereibetriebe gab es Ende 2015 in Deutschland, 800 weniger als im Vorjahr. Ob die Verbraucher umdenken und nicht länger aufs Geld schauen, wenn ihnen der Ernst der Lage bewusst wird? Wer gutes Brot essen will, muss bereit sein, dafür auch Geld auszugeben. Die deutsche Brotkultur ist berühmt. Sie wurde im Jahr 2014 ins immaterielle Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen.
Die Sendung können Sie kurz nach der Ausstrahlung auch auf sr2.de in der Mediathek wiederfinden.
Deutschlandradio Kultur. Typisch deutsch.
Heute Heimwerken.
Es gibt schon ein paar ausgeprägte Ticks bei den Deutschen, teilweise bei den Italienern genauso. Das Auto, Fußball und dieses Basteln. Also wer hat in Deutschland keinen Bohrer in der Wohnung?
Die Deutschen sind Meister in Heimwerken. Ich habe niemals so ein Volk gesehen, die alles für sich zu Hause bauen. In Mexiko gibt es ganz wenige Baumärkte.
Die Iraner schwärmen ja über deutsche Technik.
Das heißt, der iranische Mann ist stolz, wenn er die Stromleitung verlegen kann in der Wohnung, der Deutsche genauso. Und wenn er den Ölwechsel von seinem Auto vornehmen kann, ist er genauso stolz wie der Deutsche auch.
Ich heiße Flaminia Bussotti, tätig für verschiedene italienische Medien.
Mein Name ist Oliver Tufignia, ich bin als freier Journalist für Iran tätig.
Ich bin Yaozin Botello und arbeite für eine Zeitung in Mexiko. Meine jetzige Freundin in Deutschland will ständig was zu Hause basteln und machen. Sie wollte neulich einen Kleiderschrank bauen und dafür mussten wir so viele Baumärkte besichtigen, aber ich würde lieber so was Fertiges kaufen, ja, und das haben wir am Ende gemacht.
Tja, und ich bekomme irgendwie Lust, heute Abend noch ein Regal zu bauen. Typisch Deutsch halt. Eine Reihe von Matthias Baxmann und Matthias Eckold gibt's auch als Buch.
18 Uhr. Die Nachrichten.
Mit Hans Achim Wiese, guten Abend. 3 bis minus 5 Grad. Theoretisch habe man schon lange gewusst, dass auch Deutschland Zielscheibe des internationalen Terrorismus sei, sagte Bundeskanzlerin Merkel heute in Berlin. Wenn ein solcher Fall wie der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt dann tatsächlich eintrete, sei das aber natürlich noch einmal etwas ganz anderes. Cecilia Reible.
Ihre Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer und bei den Verletzten, sagte Merkel. Die Kanzlerin lobte auch die Reaktion der Bürger auf den Anschlag. Sie sei in den letzten Tagen sehr stolz gewesen, wie besonnen die große Zahl der Menschen auf diese Situation reagiere. Innenminister Thomas de Maizière sagte, der gesuchte Tunesier Anis Amri sei mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter. Man habe Fingerabdrücke des Verdächtigen im Führerhaus des Lastwagens gefunden. Justizminister Maas sagte, alle Behörden würden effizient und konzentriert daran arbeiten, den Täter festzunehmen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskriminalamt und dem Generalbundesanwalt funktioniere außerordentlich gut.